Dieser Podcast sollte chronologisch gehört werden. Dies ist die zweite Folge von Geschmacksfragen. Wenn du noch nicht die erste Folge gehört hast, dann starte am besten dort. Ich habe letztens für meine Frau und mich veganes Chili con Carne gekocht. Das lohnt sich, schmeckt viel besser als der Fertigfraß, der im Supermarkt als Chili im Regal steht. Deswegen dachte ich, ich teile mal mein Rezept mit euch. Alles, was ihr braucht, ist eine Dose Tomaten, stückig, eine Dose Kidneybohnen, eine Dose Mais, eine Dose Tomatenmark, ein bisschen dunkle Schokolade für mehr Body, eine Prise Zimt für mehr Aroma und dann ein veganer Hackersatz eurer Wahl. Moment. Mit anderen Worten, anstatt eine Dose Chili aufzureißen, schütte ich lieber selbst Doseninhalte zusammen. Und dann klatsche ich da noch irgendein Weizenprotein drauf, bei dem ich wirklich gar nichts bei der Herstellung beigetragen habe. Und das nenne ich dann frisch gekocht. Und dann dauert das alles auch noch deutlich länger. Warum mache ich das nochmal? Die simple, aber vielleicht dumme Antwort ist, weil ich glaube, dass das Chili im Supermarkt schlechter ist. Nicht nur geschmacklich, das ist bestimmt auch ungesünder. Warum? Keine Ahnung. Konservierungsstoffe, Stabilisatoren, irgendein Chemie, bla bla. Ich verstehe davon nicht so viel, ganz ehrlich. Wir machen hier aber auch keinen Ernährungspodcast. Aber ich vertraue einfach nicht dem Dosenchili. Dabei will ich das gar nicht verteufeln. Die Tatsache, dass ich mir ein Dosenchili im Supermarkt kaufen kann, ist eigentlich eine riesige Errungenschaft der Menschheit. Volle Regale, voller Essen, haltbar gemacht, praktisch unendliche Auswahl. Egal welche Jahreszeit, alles ist verfügbar. Ja klar, man soll regional und saisonal essen, aber man muss nicht. In der letzten Folge haben wir so oft erwähnt, manchmal vielleicht auch ein bisschen miesepetrig, dass den Deutschen der niedrige Preis von Lebensmitteln so wichtig ist, dass man alles billig haben will. Aber wir leben tatsächlich in einer Welt, in der wir uns Lebensmittel leisten können, trotz Preiserhöhungen. Ich kenne keinen echten Verzicht. Ich kenne keinen echten Hunger. Das war historisch gesehen nicht immer so. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland unterernährt. Man musste rationieren. Menschen waren auf Lebensmittelmarken angewiesen. Man musste sich früh beim Bäcker anstellen, um überhaupt die Chance auf ein Brot zu haben, auch trotz Marke. Es gab kaum Convenience Food. Ganz im Gegenteil, Food war komplett inconvenient. Der Edeka war kein Supermarkt, sondern ein Kolonialwarenladen. Kaffee, Obst, Delikatessen. Zum alltäglichen Einkaufen ging man zum Tante-Emma-Laden. Fleisch bekam man bei der Metzgerei. Gemüse vom Markt, Milch vom mobilen Milchhändler. Alles saisonal, alles kaum haltbar. Die Menschen mussten einkochen, lagern, zubereiten. Und viele setzten auf Eigenversorgung, waren relativ unabhängig von Angebot und Handel. Einkaufen und Kochen, das war alleine schon ein Vollzeitjob. Hausfrau eben. Aber die Welt hat sich verändert. Und das ist gut. Unser modernes Leben wäre in der alten Welt gar nicht möglich gewesen. Und umgekehrt wären die damaligen Beschaffungswege heute nicht mehr denkbar. Ich esse zwar trotzdem nicht das Dosenchili, aber ist ja auch egal. Es musste nur einmal gesagt werden, die Lebensmittelindustrie ist das Werk von uns Menschen. Ein Meisterwerk? Nur bedingt. Eine Erfolgsgeschichte? Ja. Aber eine mit vielen Facetten. Und Fehlern. Und deswegen müssen wir uns anschauen, wo wir falsch abgebogen sind.
Wir versauen den Geschmack der Kinder. Also die kommen gar nicht mehr in Kontakt mit natürlichen Lebensmitteln. Die spüren, riechen, schmecken und fühlen gar nicht mehr, wie sich sowas in echt anfühlt. Und wenn du einmal das falsch konditioniert hast im Gehirn, ist es ganz schwer, das wieder umzuprägen.
Das letzte Mal haben wir kritisch auf uns selbst geschaut, wie wir uns anlügen, wie das die Industrie mit Marketing ausnutzen kann und wie einfach wir als Menschen uns in der Wahl unserer Lebensmittel beeinflussen lassen. Heute schauen wir uns die Produktseite an und was der echte Preis von dem ist, was bei uns auf den Tellern landet. Hallo Josef, schön dich auch wieder an meiner Seite zu haben. Dosenchili steht bestimmt nicht auf deinem Speiseplan, oder?
Schön, dass ich wieder hier bin. Steht nicht auf meinem Speiseplan, nee.
Aber warum?
Weil scheiße ist.
Okay. Aber kannst du, also ich habe ja so einen Vertrauensverlust irgendwie beschrieben in dem Intro, dass ich einfach kein Vertrauen darin habe. Ich meine, die Geschmacksfrage ist so die eine Seite. Aber kannst du auch nachvollziehen, woher dieser Vertrauensverlust kommt?
Ja, kann ich. Aber bevor ich das mache, würde ich gerne unterstreichen, dass das total toll ist, dass du diesen Vertrauensverlust hast. Weil wenn du nämlich mal 10 Jahre zurückspulst, dann hatten wir das Wissen noch gar nicht, das zu einem Vertrauensverlust führen kann. Also es ist ja eigentlich eine Errungenschaft, dass du jetzt weißt, dass da wahrscheinlich extrem viel Scheiß drin ist und dich das schon, deswegen du eine gewisse interne Resistenz entwickelst und das eben nicht kaufst. Das ist ja eigentlich erstmal sympathisch.
Ich habe generell das Gefühl, Transparenzhinweis, ich bin jetzt 29 Jahre alt zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Sieht man nicht.
Ich sehe kein Jahr jünger aus. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute in meinem Alter da ähnlich drüber nachdenken und dass es tendenziell eher die ältere Generation ist, die vielleicht Boomer-Generation, die Fertigprodukte insgesamt noch höher wertschätzt als jetzt wir.
Das weiß ich gar nicht. Ich bin Transparenzhinweis, keine 29. Ich glaube eher, dass das wirklich damit zusammenhängt, dass wir uns sukzessive mehr Gedanken machen über das, was wir essen. Also du hast ja auch eine Bewegung hin zu besseren Convenience Food. Ne? Und das ist ja ein wirklicher Wettbewerbsvorteil. Ja? Und diese ganzen Schrottkonserven werden ja weniger. Ja? Und von daher finde ich das unglaublich erstmal sympathisch, weil allein, dass wir zwei diese Diskussion führen, zeigt, wie viel Wissen im Gros der Gesellschaft schon angekommen ist. Und das ist ja erstmal positiv.
Wobei ich da für mich zumindest sprechen muss, dass so mein primärer Zugang irgendwie zum Thema Ernährung sind Food-Dokus. Jetzt könnte man behaupten, wir machen ja vielleicht gerade hier auch was Ähnliches. Also ich hoffe, dass das auch einer der Gründe ist, warum hier Leute zuhören. Also ich bin jemand, der bei Netflix zum Beispiel wirklich einfach gezielt danach schaut, was gibt es gerade für neue Food-Dokus. Und da gibt es ja von Leuten, die extrem gut kochen können, eben bis zu diesen skandalösen Dokumentationen, wo dann Probleme aufgedeckt werden, meistens ja dann eher weniger auf der Industrieseite. Das gibt's natürlich auch, aber vor allem ja dann oftmals beim Thema Ernährung. Und ich schaue mir das gerne an. Ich weiß nicht, hast du eine Lieblingsdoku über Essen?
Eine Lieblingsdoku nicht, aber wenn ich jetzt zwei Sachen verheiraten müsste, dann wäre es Kochen. Also ich liebe es zu kochen und es ist unglaublich simpel, gut und gesund zu kochen. Und das Zweite, das ist jetzt ein bisschen nerdy, ich schaue mir gerne Jahreshauptversammlungen von großen Lebensmittelkonzernen.
Okay, das ist sehr nerdy, ja.
Ich weiß. Und Transparenzhinweis, ich bin Nerd. das ist deswegen so unglaublich spannend, weil bei deinen Food-Dokus geht es wahrscheinlich zum Großteil um die Wechselwirkung zwischen dem Produkt und der eigenen Gesundheit oder dem Planeten. Und bei den Lebensmittelkonglomeraten geht es um die Wechselwirkung zwischen Produkt und eigenem Einkommen. Und das ist deswegen sehr, sehr spannend, weil das Hauptaugenmerk in diesen Jahreshauptversammlungen niemals beim Produkt liegt. Ich habe mal tatsächlich das geschafft, über mehrere Stunden, ist nicht empfehlenswert, aber über mehrere Stunden mir eine Jahreshauptversammlung eines großen Lebensmittelkonglomerats anzuhören. Da kam kein einziges Mal das Produkt vor. Das ist verrückt. Du hast einen Lebensmittelkonzern, der macht aber Milliarden, ja, jedes Monat wahrscheinlich an Umsätzen mit Lebensmittelprodukten und spricht kein einziges Mal darüber. Ja. Und das sagt auch wahnsinnig viel aus.
Das sagt auf jeden Fall wahnsinnig viel aus, ja.
Jetzt bin ich gespannt, wie du in die Diskussion wieder zurückkommst, ja.
ich würde jetzt mal die Frage auch einmal noch beantworten wollen zum Thema Lieblingsdoku. Bei mir ist es jetzt nicht eine Jahreshauptversammlung, sondern es ist Super Size Me. Den Film kennt wahrscheinlich jeder. Ich gucke den wirklich alle paar Jahre, weil ich den irgendwie einfach sehr, sehr mag. Und ich finde es deswegen jetzt nochmal vielleicht auch spannend, darüber zu sprechen, weil damals bei mir der Film in der Schule im Kino aufgeführt wurde. Also das war eine Pflichtveranstaltung für alle Schülerinnen und Schüler, diesen Film im Kino zu sehen. Und das ist natürlich auf der einen Seite, kann man sagen, vielleicht sinnvoll, weil das ja eben aufklären soll über Ernährung. Also wer den Film nicht kennt, es ist ein Film von und um den erst kürzlich verstorbenen Morgan Spurlock. Und der setzt sich selbst eine Challenge. Er möchte sich 30 Tage lang nur von einer sehr bekannten Fastfood-Kette ernähren. Und zwar wirklich in großen Portionen, also Frühstück, Mittag und Abendessen und immer so die maximal größte Portion zu sich nehmen. Und er wird dabei eben von Ärzten betreut und bekommt dann auch immer wieder seine Werte gecheckt. Ihm geht es natürlich im Laufe des Films immer schlechter. Also man hat natürlich so dieses ganze amerikanische Bewusstsein irgendwie für Fastfood in diesem Film verarbeitet. Am Ende ist er, glaube ich, 11 Kilo schwerer, hat erhöhte Cholesterinwerte und massive Leberschäden. Aber hab da letztens dann nochmal so ein bisschen drüber gelesen, dass dieses Experiment immer wieder wiederholt wurde von verschiedenen Universitäten und dieses Ergebnis so drastisch nicht repliziert werden konnte. Und dass dann auch Morgan Spurlock zugegeben hat vor ein paar Jahren, dass er zum Zeitpunkt des Drehs schwerer Alkoholiker war, was natürlich auch möglicherweise die Leberschäden in dem Ausmaße erklärt. Und der Film war dementsprechend ja eigentlich total unehrlich. Also das ist ja eigentlich der Sinn von der Dokumentation und warum sich die Leute das angeschaut haben und auch der Grund, warum das ja eigentlich im Lehrplan gezeigt wurde, dass man denkt, man erfährt jetzt hier wirklich was, man wird aufgeklärt und daran ist der Film irgendwie gescheitert. Und ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass diese Fastfood-Kette irgendwie total healthy ist, aber es ist ja dann doch so, dass Food-Dokus nicht immer unbedingt die komplette Wahrheit abdecken. Gerade weil eben einige davon immer älter werden und die Forschung sich natürlich auch bei vielen Ernährungsthemen sehr uneinig ist und deswegen altern die vielleicht auch schlecht über die Zeit. Aber sie finden halt immer wieder gute Bilder und Vergleiche, die hängen bleiben und das erklärt dann vielleicht eben, warum ich den Vertrauensverlust habe und das erklärt vielleicht auch dann mein Bild von einer gesunden Ernährung, weil das halt wirklich dadurch geprägt werden kann. Also eine andere Netflix-Doku, die ich gesehen habe, hieß What the Health. Und da habe ich noch einen Satz im Kopf, und zwar ein Ei täglich ist genauso schädlich wie jeden Tag 5 Zigaretten.
Ja, dann habe ich ein Problem.
Und also, das, ich weiß auch, das kam komplett kontextlos, ohne irgendeine Einordnung, was das wirklich bedeuten soll. Also ich weiß nicht mal, ist das jetzt schlecht fürs Herz oder für die Lunge? Also ich finde das irgendwie schwierig, vor allem weil die Aussage ist Quatsch. Also ich habe das dann auch gegoogelt, weil ich wissen wollte, woher kommt das dann? Und bin da wirklich in ein Rabbit Hole reingekommen. Also ich googelt es lieber nicht, weil es sind einfach wilde Behauptungen. Und es gibt so viele wilde Behauptungen und hartnäckige Mythen zu gesunder Ernährung. Wenn man hat das alles schon mal gehört oder gesehen oder gelesen, es ist nicht immer komplett klar, was jetzt richtig oder falsch ist. Und das kann ja auch ein Verbraucher, eine Verbraucherin verrückt machen. Weil man will sich ja an sich gut ernähren. Das haben wir ja in der letzten Folge auch gehört. Man will sich nicht mit seiner Ernährung schaden. Man möchte ein möglichst langes, gesundes Leben leben können. Und unsere Vorstellung von ausgewogener Ernährung wird ja dann, wenn man eben so wie ich gerne diese Dokus schaut, ja immer wieder gechallenged, immer wieder neu in Frage gestellt, was denn jetzt eigentlich die gesunde Ernährung ist, was wichtig ist, worauf es wirklich ankommt. Ist es die Wahl der Lebensmittel, die Zubereitungsart, die Anzahl der Mahlzeiten? Also es gibt so viele Informationen, die rumschwirren, mit dem man auch die gesamte Zeit beballert wird. Entweder so wie ich, dass man sich wirklich die aktiv sucht oder manchmal kommen die ja auch zu eingetragen, es wird viel im Fernsehen darüber gesprochen und am Ende des Tages, glaube ich, bleibt dieser Vertrauensverlust. Aber nicht unbedingt die ultimative und definitive Antwort auf all diese Fragen, die man sich stellt. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir klammern das ganze Thema, was ist wirklich gesund oder nicht, das klammern wir aus, weil darum geht es ja bei uns auch nicht unbedingt. Sondern wir schauen uns jetzt in dieser Folge die großen Themen und die Systeme dahinter an. Blicken wir auf die Industrieseite. Und da gibt es ein einfaches Beispiel, an dem sich viel ablesen lässt. Josef, du hast dich ja getroffen mit Dr. Hadi Saleh.
Mache ich grundsätzlich gerne, mich mit dem Hadi treffen, weil der ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben ist. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem Thema Ernährung. Und du hast es jetzt mit deinen Dokus wunderbar beschrieben. Es scheint ja manchmal, als hätten wir eine Doku und eine Gegendoku. Mhm. Und das ist ja unglaublich verwirrend. Und ein so ein spannender Streit, den sich die Menschen, die in mein biblisches Alter erreicht haben, noch erinnern können, ist Cholesterin gegen Zucker, Ei gegen Zucker. Wir mögen uns erinnern, stark von der Zuckerindustrie gefördert, um es vorsichtig zu formulieren, und hat sich ja durch die Ärzteschaft wirklich wie so ein Cholesterin-Virus gefressen und eine völlig falsche Meinung erzeugt. Und der Hadi ist deswegen für mich ein total spannender Gesprächspartner, weil er sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer ist, ist CEO von Ceramtec, Weltmarktführer in den Bereichen, in denen sie aktiv sind. Aber im Herzen ist der Hadi Arzt, ist Orthopäde und hat seine Passion in der Langlebigkeit, also in Longevity gefunden. Man hat einen eigenen Podcast darüber, macht viele Vorträge mit der Zielsetzung, die Kinder, seine Enkel noch aufwachsen zu sehen und mit denen noch spielen zu können. Das ist sein Antrieb. Und mit ihm unterhalte ich mich unglaublich viel über Ernährung und die Wechselwirkung aus einer ärztlichen Sicht. Er ist auch kein, also er ist Pragmatiker, weil er hat ein ähnliches, einen ähnlichen Zugang zu Wein, wie ich ihn habe. Also wir sind da auch mit unseren Schwächen ausgestattet, aber haben, während wir einen Wein haben, oftmals für mich sehr, sehr spannende Diskussionen, die eben aufzeigen, was das, was wir essen, mit uns macht und vor allem, was es mit uns langfristig macht und mit unserer Gesundheit. Also für uns alle hoffentlich ein sehr spannender Gesprächspartner.
Ja, und du hast ihn ja auch gefragt, ich glaube, da war allerdings kein Wein involviert, was die Kernherausforderungen sind, die er in der Branche aus seiner ärztlichen Sicht sieht. Und ich muss sagen, die Antwort war zumindest für mich keine Überraschung.
Ja, das Erste, was mir natürlich ins Auge springt, ist der gesamte versteckte Zucker. Also wenn du unterwegs bist und die Cola beim Einkauf günstiger ist als das Wasser, dann stimmt etwas nicht. Dann ist das System kaputt. Und das ist für mich das Markanteste. Das ungesunde Lebensmittel, und jetzt bleiben wir bei den Getränken, wie Limonaden und Cola, oftmals teurer sind als ein gesundes Wasser, das halt eben keinen Zucker enthält. Und so rutschen wir schon ab frühester Kindheit oder mit unseren Kindern in so eine Spirale, weil dann gibt es sozialen Druck, die Freunde kriegen alle Cola, Sprite oder wie alle heißen. Das wollen die Kinder auch. Es ist süß, es schmeckt gut. Und dann bist du in dieser Spirale drin. Und da frühzeitig wieder den Weg rauszufinden, halte ich für essentiell. Also die gute Ernährung fängt schon in der Kindheit an.
Jetzt, wir haben ja wahnsinnig viel Zuversicht eigentlich in der ersten Folge gehabt, ne? Und haben gesagt, jeder will eine Veränderung, aber ist doch eigentlich pervers, dass Wasser, das ja per se kostenfrei ist, ja, und eigentlich ein Grundrecht sein sollte, ja, teurer ist als so eine scheiß Cola. Aber das ist doch scheiße. Das Signal, das damit kommt, ist nicht gut. Du steigst in den Zuckerzug ein.
Nicht in diese Spirale zu rutschen, wie es Dr. Hadi Saleh gesagt hat, das lässt sich kaum vermeiden. In meiner Schulzeit hatte ich einen Freund, der hat keine zuckerhaltigen Getränke trinken dürfen. Das wurde ihm von seinen Eltern verboten, aber in der Schule konnten sie ihn nicht kontrollieren. Da gab es Automaten mit Süßigkeiten und Softdrinks für wenig Geld. Er hat jede Pause 0,5 Liter Eistee getrunken. Das waren 15 Minuten Pause. Und danach hat er sich nochmal die gleiche Menge für den restlichen Unterricht gekauft. Bis heute ist das ein großes grundsätzliches Problem. Wie vermitteln wir unseren Kindern und Jugendlichen ein Verständnis für Ernährung? Hier sind Politik und das Schulsystem gefordert. Warum gibt es in Schulautomaten überhaupt so krass zuckerhaltige Snacks und Getränke? Warum wird das Ernährungssystem an diesen Stellen nicht besser gesteuert? Aber zurück zu meinem Schulfreund. Für ihn waren es übrigens 54 Gramm Zucker. Allein im Eistee. Und der versteckte Zucker ist überall.
Der Fruchtjoghurt zum Beispiel. Auch da der versteckte Zucker. Es ist, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, dann denkst du, okay, Joghurt ist gesund, ja, Früchte sind gesund und dann nimmst du fertigen Fruchtjoghurt und schaust da drauf, wie viel Zucker da drin ist. Die WHO-Empfehlungen sind 25 Gramm Zucker pro Tag. Das hört sich, also für mich hört sich relativ viel an, ist aber ganz wenig, wenn du dir einfach anschaust, wie viel Zucker du über Fruchtjoghurt oder andere Nahrungsmittel konsumierst. Und da sind ganz schnell 25 Gramm weg. Und das ist das, was mich ärgert, ja, dieser versteckte Zucker und dass es so mühsam ist, den aufwendig zu machen.
Diese 25 Gramm Empfehlung der WHO bezieht sich auf den sogenannten versteckten beigefügten Zucker, nicht auf die natürlichen vorkommenden Zucker in Lebensmitteln. Hier geht es um Vertrauen und Transparenz, wie wir in der letzten Folge schon angesprochen haben. Josef, wollen wir ein kleines Quiz spielen?
Ja.
Wie viel Zucker enthält wohl eine TK-Salami-Pizza? Ist übrigens ein Markenprodukt.
Hätte ich mich vorbereiten sollen. Hätte mir jemand gesagt, dass wir einen Podcast
extrem
machen.
Extrem süß wahrscheinlich, ja. Oder?
Wir kommen da auf die Pizza an. Ja. 5 Gramm.
Es sind tatsächlich 13 Gramm Zucker pro Pizza. Natürlich viel in der Tomatensauce, weil da wird viel Zucker beigefügt. Sieht man auch in der Zutatenliste. Currywurst, fertig im Kühlregal. So eine XXL-Packung.
Die ist mit Soße, ne?
Genau.
Dann 15.
15, sagst du?
Ja, 15 Gramm, ja.
Weil natürlich Ketchup enthält viel Zucker, das weiß man ja. In der XXL-Variante von dieser Currywurst sind das 52 Gramm. Oh, also das Doppelte an Zucker, als eigentlich die WHO empfiehlt. Aber wir können ja auch mal was Gesundes nehmen. Wasser hatten wir ja gerade schon angesprochen. So ein Vitaminwasser.
Sind das Team, die irgendwie flavored sind, oder?
Genau, da sind dann Vitamine beigesetzt.
Zuckervitamine. 5 Gramm.
5 Gramm pro Flasche? Mhm. Es sind 21 Gramm Zucker pro Flasche. Also man merkt, der Zucker ist überall. Und mir ist übrigens auch in der Recherche aufgefallen, dass bei sehr vielen Produkten, die so unterschiedliche Varianten haben, dass dann die Varianten, wo Kräuter drin sind, mehr Zucker enthält als die normalen. Also zum Beispiel bei Frischkäse oder bei Dressings oder bei Cremes. Wenn mehr Kräuter drin sind, anscheinend auch mehr Zucker drin, in den meisten Fällen.
Weißt du, woher das kommt?
Nee, sag's mir.
Ich weiß auch nicht.
Ah, schade.
Ich bin ja hier, um was zu lernen.
Nee, ja. Kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht, weil die Kräuter auch mehr bittere Komponenten mit reinbringen und man versucht, das zu kontern. Ist aber jetzt von meiner Seite nur Spekulation. Und ich meine, es ist ja auch eine sehr valide Frage. Was macht eigentlich der ganze Zucker in den Produkten? Also im Falle der TK-Pizza, Zucker im Teig, Zucker in der Tomatensauce, denn dann wird sie weniger säuerlich, schmeckt besser, zumindest für unsere Geschmacksnerven. Wir sind ja schon tief in der Zuckerspirale, also ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, ich zum Beispiel, ich habe ja wirklich, ich lebe nach Regeln und ich esse, wenn es geht, nie bewusst zuckerhaltige Produkte. Also wenn ich die umdrehe und da ist zu viel Zucker drin, dann esse ich das nicht, was wahnsinnig viel ausschließt. Ja.
Wie lange machst du das schon?
20 Jahre.
Oh, ja. Okay, dann hast du es wahrscheinlich tatsächlich rausgeschafft.
Ja. Und es ist krass, ich war letztens wie jeden Sonntag wandern und da war so ein, bin so von Hütte zu Hütte gelaufen und da war so ein kleiner Stand mit selbstgemachter Holunderschorle. Ja. Und naja, das probierst du jetzt mal, weil ich das total sympathisch finde, ne, in den Bergen. Und ich habe das getrunken und mich hat so weggehauen durch diesen Zuckerschock, weil wenn du nie was Süßes isst, ja, das war für mich wirklich schlimm, weil ich bin in ein extremes Loch gefallen. Also so ein Hangover hatte ich noch nie.
Okay, du bist in ein Loch gefallen. Ich dachte, du wärst jetzt irgendwie doppelter Geschwindigkeit den Berg hochgegangen.
Nee, also es war kein echtes Loch auf dem Berg, es war ein quasi gefühltes Loch. Nicht, dass ich jetzt hier noch Glückwünsche oder wie heißt das? Bekundungen bekomme. Danke.
Mir okay, geht's gut. Gut erstmal, aber dann hast du es ja tatsächlich rausgeschafft. Ich bin auf jeden Fall noch voll drin. Zucker ist tricky, denn es lässt ja auch unser Gehirn Dopamin ausschütten und wir fühlen uns dadurch glücklicher. Das sorgt auch für Cravings nach Zucker. Ich meine, es gibt natürlich noch andere Gründe, warum Zucker in Lebensmitteln drin ist. Zucker hat viel Gewicht, Zucker hilft beim Konservieren, ist verhältnismäßig billig. Also es gibt viele Gründe, warum Zucker in Nahrungsmitteln drin ist, aber wahrscheinlich ist es auch einfach ein gutes Verkaufsargument zu sagen, mein Produkt macht dich glücklich und sorgt dafür, dass du Cravings nach mehr bekommst. Das ist sicherlich kein schlechter Nebeneffekt.
Ich glaube, wenn du mich fragen würdest, es hat drei unterschiedliche Facetten. Das erste ist, Frank Dopp hat ja darüber gesprochen, dass die frühkindliche Ernährungserziehung sehr, sehr stark auf künstliche Aromen und auf Zucker ausgerichtet ist. Das heißt, wir gewöhnen uns daran. Das heißt, wenn der Zucker weg wäre, täten wir uns schwer, Erdbeeren wieder zu erkennen. Also, das ist ja gar keine echte Erdbeere, schmeckt ja nicht nach Zucker. Das ist das erste Problem. Das zweite hast du angesprochen. Es ist ein Streckungsmittel, bringt den Preis nach unten. Und es hilft dir wahrscheinlich auch die Qualität oder den die Geschmackswiedererkennung hochzuhalten, ja, weil bestimmte Produkte wie Tomaten haben wir eine bestimmte Entwicklung über das Jahr hinweg. Mal sind sie wässiger, mal sind sie fruchtiger. Ja. Du willst aber, dass deine Fertigpizza immer gleich schmeckt und da hilft der Zucker beim Stabilisieren deines Geschmacksniveaus.
Ja, und wir dürfen ja auch jetzt nicht komplett einfach Zucker verteufeln. Wir waren ja vorhin bei Food-Dokus. Ich habe auch Dead Sugar Movie gesehen oder Dead Sugar Film ist so der bekannte Zuckerfilm, kam vor kurzem raus. Ich empfehle ihn auch an sich jedem, der mehr zum Thema Zucker in Lebensmitteln erfahren will. Aber es gibt so eine goldene Regel und die hat sich fast immer als richtig rausgestellt. Die Dosis macht das Gift. Also egal, ob es jetzt um Fett, Kohlenhydrate, Zucker oder Salz geht, an und für sich zu verteufeln, bringt ja auch nichts. Das Problem ist nicht der Zucker. Das Problem ist, dass die Politik zu wenig gegen den hohen Zuckereinsatz der Industrie unternimmt. Denn warum dürfen reine Lebensmittel überhaupt mit Zucker versetzt werden? Oder warum kümmern sich die großen Unternehmen nicht einfach selbst darum, Wege zu finden, weniger Zucker zu verarbeiten? Müssen die Impulse immer nur von kleinen Startups mit wenig Reichweite kommen?
Also da muss ich jetzt kurz reinspringen, weil...
Spring rein.
Ich springe, ja. Ich habe ja wahnsinnig viel gelernt auf dieser Reise, die ich da mit dir, Jungspund, hier zusammen begehen darf. Ich habe aber nicht nur viel gelernt, sondern in bestimmten Bereichen hat sich meine Meinung auch fundamental geändert. Und ein Bereich ist, dass ich als jemand, der unglaublich liberal ist, ja, und extrem an die Kraft des Unternehmertums glaubt und eigentlich gerne wenig Staat hätte, ja, dass ich schockiert bin, wie wenig der Staat tut, um uns zu schützen. Und das ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das noch stärker unterstreichen kann, das ist für mich eine fundamentale Erkenntnis, dass speziell in dem Bereich Zucker das unverantwortlich ist, bezogen auf die Gesundheit des Individuums, aber auch, jetzt kommt wieder der Ökonom raus, was die Gesundheitsfolgekosten sind, die wir dadurch erzeugen.
Jedes Jahr 500.000 Deutsche erkranken an Diabetes.
Das ist irre, ne, weil das Leben der Menschen, die betroffen sind, zerstört und Kälte ausgedrückt, die Kosten und diese Kostenwelle, die bricht ja erst in den nächsten Jahren. Ja? Und wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Ja? Das ist absolut irre. Ja? Und das muss man so hart formulieren, das ist unverantwortlich.
Die Entwicklung muss gestoppt werden. Was kann man dagegen tun?
Grundlegend bin ich dafür, dass der Markt es selbst regelt. Das ist meine tiefe liberale Grundeinstellung. Auf der anderen Seite sehe ich, wie wir gewisse Dinge, vor allem in Deutschland, subventionieren, die eher nicht subventioniert gehören. Und da wäre eine Zuckersteuer, wie in England zum Beispiel auch, ein probates Mittel, um zumindest die richtigen Incentives zu setzen. Aber am Ende glaube ich, dass das System sich selber regeln muss und Anreize nur bedingt fangen oder greifen, weil sobald du den Anreiz wegnimmst, verfällt das System wieder in den ursprünglichen Zustand. Da glaube ich, brauchen wir eine grundlegende Änderung im System, um den Anreiz möglichst groß zu halten.
Die Zuckersteuer in UK gibt es seit 2018 für zuckerhaltige Getränke. Diese ist so gestaffelt, dass je mehr Zucker in einem Getränk vorhanden ist, desto teurer wird die Steuer pro Literpreis. Tatsächlich hat das wohl geholfen. Hersteller haben den Zucker in den Softdrinks deutlich gesenkt. Auch in Deutschland wird der Zucker in zuckerhaltigen Getränken reduziert. Nicht über eine Steuer, sondern auf freiwilliger Basis mit einer staatlichen Initiative. Von 2015 bis 2025 soll der Anteil von Zucker um 15% reduziert werden. Bis 2022 war der Anteil immerhin um 5% gesunken. Aber das Ziel der freiwilligen Initiative wird mit hoher Wahrscheinlichkeit verfehlt. Übrigens ist Großbritannien im Bereich Softdrinksteuer nicht alleine. 12 europäische Staaten haben sie mittlerweile, 50 Staaten weltweit. Ein Forschungsteam der Technischen Universität München und der Universität Liverpool hat sich das Konzept Zuckersteuer für Deutschland 2023 genauer angesehen. 16 Milliarden Euro Einsparungen könnten möglich sein und eine deutliche Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung. Aber hey, es ist trotzdem gut, dass die freiwillige Initiative der Bundesregierung Ergebnisse zeigt und dass namhafte Hersteller sich öffentlich dazu bekennen, Zucker in ihren Produkten reduzieren zu wollen. Letzte Folge haben wir darüber geredet, was die Grundlage für Wandel ist. Es ist Vertrauenswürdigkeit, Ehrlichkeit und Transparenz. Es geht darum, die Menschen mitzunehmen. Und hier ist beim Thema Zucker noch so viel Handlungsbedarf.
Ach, wie wär das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr. Kinder hätten keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr. Zucker zaubert. Zucker zaubert Energie. Seht ihr? So gedeihen sie. Ach, wie wär das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie.
Das lässt sich beweisen.
Zucker zaubert.
Heute klingt das absurd, lustig vielleicht. Eine Werbung aus den 50er Jahren darüber, wie toll und gesund Zucker ist. Heute würde es sowas in unserer aufgeklärten Gesellschaft natürlich nicht mehr geben. So wie der Zucker in Produkten versteckt wird, werden auch in der Werbung Gesundheitsversprechen versteckt. Da essen Fußballprofis Schoko-Haselnuss-Creme, ein Mann wird ohne den 26 Gramm Zuckerschokoriegel zu einer Diva in einer Sportumkleide, die Zitronenlimonade mit 45 Gramm Zucker verwandelt den Basketballkorb in einen Pool. Ausgesperrt, einfach akrobatisch ins Haus hineinklettern, drinnen wartet als Belohnung der gezuckerte Milchreis. Der Energy Drink mit 27 Gramm Zucker, der verleiht Flügel. In Großbritannien wird über ein Werbeverbot für zuckerhaltige Getränke diskutiert, als Erweiterung der Steuer. Dann dürfen diese Produkte vor 21 Uhr nicht mehr im Fernsehen beworben werden. Online sogar gar nicht mehr. Das Ziel ist es natürlich, diese Spirale, in die man so schnell rutschen kann, zu stoppen. Zumindest für kommende Generationen. Wenn Hardy oder du, Josef, sagen, ihr würdet euch wünschen, dass der Markt sich auch selbst regelt, dann stimme ich da allgemein auch erstmal zu. Also wünschen würde ich es mir auch. Aber wer hat denn hier wirklich den Mut zum Wandel? Dann gibt's auch noch solche Geschichten wie die von Lemonade. Um ein Haar hätten sie ihre Limettenlimonade nicht mehr als Limonade bezeichnen dürfen, weil zu wenig Zucker. Nach einer jahrelangen Auseinandersetzung wurde im Mai dieses Jahres endlich die Zuckermindestgrenze für Limonaden abgeschafft. Das ist doch absurd, oder?
Das ist absolut gaga.
Ich glaube nicht, dass unsere Politiker an sich schlechte Menschen sind, die uns drangsalieren oder irgendwas Böses wollen. Sondern die haben durchaus gute Absichten. Und wahrscheinlich ist das System so verfilzt und komplex. Und das würde ich erstmal besser verstehen wollen, um dann den Hebel anzusetzen. Aber wenn ich einen Wunsch äußern könnte, ich würde wirklich gesunde, nachhaltigere Lebensmittel bewusst jetzt erstmal Anschub finanzieren. Also sprich mit Subventionen doch fördern. Und ungesunde Lebensmittel, stark zuckerhaltige Lebensmittel, stark transfetthaltige Lebensmittel entsprechend besteuern. Um da schon mal den Anschub und den richtigen Reiz zu setzen.
Wir haben jetzt lange über Zucker geredet. Dabei ist, wie gesagt, Zucker gar nicht das Hauptproblem. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Das lässt sich auf alles übertragen. Auf Salz, auf Fett, auf Kohlenhydrate, auf Konservierungsstoffe und auf Zusatzstoffe. Die Dosis macht das Gift. Und das Zitat von Frank am Anfang ist hier auch wichtig. Das ist nicht nur gesundheitsschädlich. Wir versauen unseren Geschmack und den unserer Kinder. Wir ziehen uns rein in die Spirale. Den Zucker mit anderen Süßungsmitteln zu ersetzen, hilft dabei auch nichts. Josef, du hast vorhin ja auch gesagt, dein allgemeines Verständnis ist eben, der Markt sollte das am besten regeln und du hast deine Meinung dazu geändert, meintest du. Wie stehst du denn jetzt dazu?
Ja, ich würde zwei Ideen in den Raum werfen. Das erste ist, wir müssen drüber nachdenken, ob wir bestimmte Grenzwerte einziehen. Also nicht eine Mindestmenge an Zucker, sondern vielleicht in der anderen Richtung, weil das sehr, sehr viel mit unserem eigenen Schutz zu tun hat. Und zum Zweiten, da kommt jetzt doch die liberale Seele wieder durch, bin ich sehr bei Hardy, dass der Markt das regeln kann und auch regeln sollte. Im Schulterschluss mit der Politik. Aber wenn wir uns nochmal die Diskussion, die wir mit Frank hatten, vor Augen führen, haben wir gesehen, welche absurde Summen ins Marketing fließen. Und wenn man sich jetzt so eine Grundkomposition auf der Kostenseite eines Produkts anschaut, kann man daraus ableiten, dass extrem viel des Produktumsatzes in direkte und in indirekte Werbung fließt. Wenn man diesen Teil nach unten bringt, hätte man, ohne den Preispunkt zu erhöhen, die Möglichkeit, die Produktqualität zu erhöhen. Könnte also mehr echte Stoffe und Produkte und Inhalte in das Produkt reinbringen. Ja? Was wiederum dann den Bedarf für so Streckungsmittel wie Salze oder wie eben Zucker reduzieren würde. Und diese Symbiose fände ich ganz spannend. Politisch, regulativ richtig eingreifen, aber dann dem Markt erlauben, dass er mit besseren Produkten sich auch durchsetzen kann.
Eine Initiative, die beides so ein bisschen versucht hat, zumindest auf Konsumentinnen- oder Konsumentenseite zu machen, die schauen wir uns jetzt auch nochmal einmal an.
Was ist gesund und was ist nicht gesund? Die offensichtlichen Dinge wie Obst und Gemüse, glaube ich, die weiß jeder und die kennt jeder. Aber dennoch ist die Hürde, da hinzukommen, offensichtlich hoch. Das beste Beispiel ist, wenn es bei uns in der Kantine Currywurst gibt mit Pommes, ist da die lange Schlange und nicht eine Salatbar. Also viel Education, also Schulung. Wie gesagt, das fängt früh an. Was ist gesund, was ist weniger gesund? Ich sehe das meinen eigenen Kindern, wenn die in der Schule sich mit Ernährung beschäftigen und was Zucker mit einem macht, was Gemüse mit einem macht, haben die einen ganz anderen Mindset und essen gerne oder lieber Gemüse als irgendwelche zuckerhaltigen Getränke oder fertiges Essen. Also das ist eins. Wie gesagt, die Transparenz und die Zugänglichkeit von gesunden Nahrungsmitteln. Ich glaube, das würde viel helfen. Dieser besagte Nutri-Score von A bis D, glaube ich, oder E, hilft schon mal, ist aber nicht transparent genug. Ich weiß nicht, wo kommt das her, wie ist das Nahrungsmittel verarbeitet worden, welche Zusätze gibt es.
Der Nutri-Score hat das Ziel, leichter erkennen zu können, was die gesünderen Produkte im Supermarkt sind. Eine Art Lebensmittelampel. Grün heißt tipptopp, rot heißt Achtung, Gefahr. Also so verstehen das zumindest die Menschen in meinem Umfeld. Tatsächlich funktioniert der Nutri-Score aber so. Als Basis werden die Nährwerte pro 100 Gramm oder Milliliter genommen. Dafür werden Punkte verteilt. Positive Punkte für Eiweiß, Ballaststoffe, gute Fette und so weiter. Eben das, was man da drin haben möchte im Produkt. Negative Punkte werden vergeben für gesättigte Fettsäuren, Zucker, Salz und so weiter. Also was so ein Produkt eher ungesund macht. Daraus wird dann der Nutri-Score in der jeweiligen Produktkategorie errechnet. Diese Produktkategorien sind allerdings sehr weit gefasst. Getränke, Nüsse, Saaten, Öle und Fette und feste Lebensmittel. Die Nährwerte stehen dabei komplett im Fokus. Vitamine, Süßstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Regionalität, Verarbeitung oder ökologische Faktoren, das spielt alles keine Rolle. Und die Grenzwerte beim Zucker orientieren sich nicht an den Vorgaben der WHO, die 25 Gramm freien Zucker und 50 Gramm maximal, sondern liegen bei 90 Gramm pro Tag. Und es werden nur die Nährwerte pro 100 Gramm oder Milliliter als Basis genommen. Portionsgrößen spielen also auch keine Rolle. Die Tiefkühl-Salami-Pizza, die wir vorhin erwähnt hatten, die mit den 13 Gramm Zucker pro Pizza, hat übrigens einen Nutri-Score von B. Aber niemand isst ja nur 100 Gramm von der Pizza. Außerdem wird das Produkt so bewertet, wie es in der Verpackung ist. Also unzubereitet. Da bekommen Tiefkühlpommes, bevor sie eine Fritteuse sehen, eben einen Nutri-Score von A. Wie der Nutri-Score berechnet wird, ist öffentlich bekannt. Das gibt natürlich auch den Spielraum, ein bisschen zu tricksen als Hersteller. So kann man einen zuckerreichen Schokoriegel zum Beispiel mit viel Eiweiß anreichern. Das gibt positive Punkte. Dann landet er als High-Protein-Bar im Regal mit besserem Nutri-Score. Wenn der Nutri-Score Einfluss auf das Kaufverhalten hat, und das scheint er zu haben, dann kann man mit solchen Optimierungen mehr Geld verdienen. Es gibt Zutatenhersteller, die extra damit werben, mit ihren Zutaten den Nutri-Score von Fertigprodukten senken zu können. Wenn man den Nutri-Score optimieren kann, ohne dass daraus ein gesünderes Produkt entsteht, dann kann das negative Auswirkungen haben. Das kann auch dem Vertrauen schaden. Zudem ist der Nutri-Score quasi freiwillig. Er ist kein Muss für Unternehmen. Und es wird davon ausgegangen, dass Verbraucher ihn lesen können. Eine allgemeine Erklärung und Aufklärung seitens der Politik hat hier nie stattgefunden. So sorgt der Nutri-Score nicht unbedingt für eine bessere Transparenz. Er soll helfen bei Kaufentscheidungen. Er ersetzt aber nicht ein Auseinandersetzen mit der eigenen Ernährung. Er ersetzt keine Bildung über gesunde Ernährung. Und er ist nutzlos, wenn wir ihm nicht vertrauen können.
Wir haben zwar die Aufstellung der Bestandteile, also Kohlenhydrate, Eiweiße, Zucker, aber die sind teilweise so klein, dass ich es schon schwer noch lesen kann. Und da hätte ich gerne ein bisschen mehr Transparenz, sodass es einfacher ist für denjenigen, der sich gesünder ernähren möchte, zu erkennen, was ist ein gutes Lebensmittel. Und dann fehlt uns noch irgendwie die große Dachmarke, die für gute Nahrung steht. Und da hoffe ich, dass sich irgendjemand bald traut.
Ja, den Ball nehme ich auf. wenn ich da so zuhöre, dann könnte man natürlich auf zwei Arten reagieren. Frustration wäre mit Sicherheit eine Option. Aber ich sehe das wieder total positiv. Ja, weil warum haben wir denn diese ganzen Herausforderungen? Weil alles so extrem intransparent ist und wir Menschen einfach verwirrt sind. Ja, wir werden zugeballert mit Bildern, mit Marketingnachrichten. Wir werden quasi von der Couch zu Hause in den Supermarkt geführt, sind auf Autopilot und kaufen die Bilder. Und ich glaube, dass dadurch, dass diese Riesendistanz und gleichzeitig diese Sehnsucht da ist, dass es ein bisschen besser wird, dass man mit so einfachen Mitteln wie eben der schon so oft erwähnten Authentizität da wirklich weit kommt. Und dann brauchst du auch nicht die 27. wissenschaftliche Analyse, was du denn da zu dir nimmst. Die brauchst du ja nur, weil die Produkte so komplex geworden sind. Wenn wir wieder einfachere, ehrlichere Produkte essen, dann wird sich viel von dem auch erledigen. Also wir sind wahrscheinlich zu sehr auf die Symptombehandlung fokussiert und weniger kümmern wir uns um die Dinge, die die Symptome eigentlich auslösen. Und diese Theorie kann man auch untermauern, weil es schöne Beispiele gibt, die das machen. Also Froster ist ein aus meiner Sicht schönes Beispiel. Wenn ich es richtig im Kopf habe, immer noch ein Familienunternehmen, die auch mal auf Abwägen waren und zu stark auf Kostenkontrolle geachtet haben, bis dann, meine Erinnerung nicht zu sehr trübt, bis dann irgendwann mal der Sohn des damaligen und auch jetzigen Inhabers mal die Produkte probiert hat und sagt, oh, das schmeckt aber nicht. Und gemerkt hat, das ist nicht gut. Wenn das nicht schmeckt, da können wir nicht so viel Werbung machen, wie wir wollen. Und dann gab es einen radikalen Schwenk hin zur Produktqualität. Und das ist schön, weil für eine Marke, die schon auf Abwägen war, das viel, viel schwieriger ist, dieses Vertrauen wieder zu erarbeiten und diese Position zu erreichen, heißt im Umkehrschluss, dass das für alle Marken möglich ist, wenn sie das nur wirklich wollen und dass das auch ökonomisch gut funktioniert, weil die Zahlen jetzt auch viel besser sind vom Froster. Und gleichzeitig heißt es auch, dass es für neue Marken, die dann diesen negativen Rucksack nicht tragen, noch viel einfacher ist. Ja, es geht, aber wir sind wieder dabei, man muss es halt auch mal machen.
Ja, und Froster hat ja auch jahrelang ihr Froster-Reinheitsgebot da wirklich aufgebaut. Die stehen da mit Überzeugung dahinter. Dieses Reinheitsgebot steht ja für keine Zusatzstoffe, keine Aromen, keine Farbstoffe. Gleichzeitig ist natürlich aber auch der Bereich an Lebensmitteln, den sie abdecken, relativ klein. Und da steckt ja wirklich im Supermarkt eigentlich noch so viel Potenzial, die eigene Marke zum Gütesiegel zu machen, mit Vertrauen und Transparenz, was so ja auch kein Score überhaupt schaffen kann. Jetzt wäre nur die Frage, warum gelingt es so wenigen Unternehmen, was Froster zum Beispiel gelungen ist?
Weil so wenige wollen. Ja, also diese Industrie, das haben wir in der ersten Folge ja auch schon gelernt, die ist ja grundsätzlich nicht unwillig zur Veränderung. Aber es ist natürlich ein unternehmerisches Risiko, das zu machen. Und deswegen gibt es eine Zurückhaltung. Das heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist. Und vielleicht ist es auch aussagekräftig, dass mit dem Beispiel Froster, das auch ein Familienunternehmen erfolgreich gemacht hat, die eben nicht dem Shareholder Value verpflichtet sind und nicht Quartalszahlen reporten muss, sondern langfristig das Richtige tun kann. Nichtsdestotrotz heißt es, dass das Ganze funktioniert, wenn man das nur will und wenn man das Ganze dann auch macht.
Also würdest du sagen, bei den anderen steht dann der Umsatz über dem Mehrwert für unsere Ernährung?
Das wäre wertend und ich kann nicht über andere urteilen. Ich kann nur über Rahmenbedingungen sprechen und als inhabergeführtes Unternehmen hast du mehr Freiheit, das Richtige zu tun. Je größer ein Unternehmen wird, desto mehr Befindlichkeiten musst du in deine Gleichung mit aufnehmen. Du hast, um es mal positiv zu formulieren, viele Mitarbeiter, für die du eine Verantwortung hast. Du hast, das haben wir bei der Tönnies Folge gehabt, du hast sehr, sehr viele Augen, die auf dich gerichtet sind und viele, die nur darauf warten, dass du was falsch machst. Und du hast Manager in der Regel, die intensiviert sind, kurzfristige Optimierung durchzuführen. Du hast also quasi nicht dieses intrinsisch langfristige, das viele Familienunternehmen auszeichnet. Darum möchte ich nicht werten. Ich möchte nur sagen, wenn man will, ist es möglich.
Was ich krass finde, ist, wir haben ja über den Vertrauensverlust und über dieses Dosenchili geredet, was jetzt über
dein Chili beschäftigt dich so sehr,
was über allem schwebt. Und ich habe übrigens auch mal geguckt, das hat auch einen Nutri-Score von A, und trotzdem vertraue ich dem nicht, weil ich eben der Meinung bin, dass mein Chili trotz allem gesünder und leckerer ist. Aber was man ja auch sagen muss, und das ist eben das, was ich so krass finde, diese Optimierungen funktionieren, also diese Optimierungen für den Preis, weil mein Chili kostet nicht nur mehr Zeit und Energie, sondern auch Geld.
Ich liebe Burger, aber ist nicht die gesündeste Variante. Und auch da ist ein Ungleichgewicht, auch was die Kosten angeht. Das heißt, solange ich den Burger um die Ecke günstiger bekomme, als ich mein Gemüse auf dem Markt kaufen kann, gibt es einfach falsche Anreize. Und nicht jeder hat das Geld übrig, um sich gesund zu ernähren. Weil frisches Gemüse und Obst ist einfach, also heute zumindest, teurer als jedes Convenience-Food.
Weißt du, warum dieser Gedanke vom Hardy so spannend ist? Weil, das hatten wir in der ersten Episode auch, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu moralisierend werden. Ja, und er hat einen absoluten Punkt mit der ökonomischen und finanziellen Realität, mit denen sich wahnsinnig viele Menschen auseinandersetzen müssen. Ja, und gleichzeitig mit extrem wenig, ob gewollt oder ungewollt, sei dahingestellt, Bandbreite sich tiefergehend mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, eine ganz große Aufgabe, die wir da haben, die vor uns liegt, ist, die Barrieren für gesündere Ernährung zu senken und vielleicht auch nicht immer in diesen Absolutismen zu sprechen. Also ernähre dich gesund. Vielleicht reicht es, wenn du dich einen Tacken gesünder ernährst. Ja. Und ich glaube, den Punkt macht er absolut zu Recht.
Aber es ist ja auch bitter, weil gerade das, was eigentlich als besonders gesund oder gesünder, wertvoll, wichtig verkauft wird, ist häufig auch besonders teuer. Also Bio, Organic, High Protein, Vegan, ohne Zusätze, ohne künstliche Farbstoffe etc. Das kann und will sich nicht jeder leisten, wie du sagst. Besonders problematisch ist das aber vor allem dann, wenn besonders ungesundes Essen besonders billig angeboten wird. Ein Cheeseburger bei einer Fastfood-Kette hat mal 1 Euro gekostet. Das war schon damals absurd billig. So billig, dass man das zu Hause ja auch niemals für diesen Preis nachkochen kann. Dabei ist da ja auch Fleisch im Fleischpatty drauf. Also ein Tier, das über Jahre gezüchtet und gefüttert wird. Und das darf doch eigentlich gar nicht so billig sein können.
Ja, also ich finde das ein absolut trauriges Bild, das wir hier zeichnen. Ja? Aber es ist leider Realität. Ja? Und die Frage ist, wie kommen wir da raus? Ja? Wie kommen wir da rausgesteuert? Weil da so viele der Punkte, die wir in unseren Gesprächen lernen durften, einzahlen. In diesem 1 Euro steckt noch Marketinggeld mit drin. Das heißt, das Produkt ist ja noch mal weniger. Da ist eine Miete drin, da ist Strom mit drin. Das, wenn du dir mal überlegst, das ist eigentlich absolut pervers, wie günstig dieses Produkt ist. Ich will das nicht Lebensmittel nennen, weil das hat wahrscheinlich relativ wenig mit einem Lebensmittel zu tun, sowohl im ethischen Sinne als auch im Sinne der Nährstoffe. Aber nichtsdestotrotz befriedigt dieses Produkt Bedürfnisse. Und vielleicht sollten wir uns mehr auf das Befriedigen der Bedürfnisse konzentrieren, anstatt zu überlegen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Weil es ist nämlich nicht nur der Preispunkt, weil ob du jetzt 1,20, 1,30 oder 1 Euro ausgibst, wirst du auch, wenn du nicht zu viel Geld hast, nicht so stark merken. Aber das, was damit einhergeht, die Message, die da mitkommt, das, was ist die Convenience, dieses überall Verfügbare, dass es überall gleich schmeckt. Diese Themen schwingen da mit und vielleicht sollte man sich überlegen, wie man eine Lösung bauen kann, die ähnliche Bedürfnisse adressiert und halt nicht ganz so scheiße für uns, die Umwelt und unser Gesundheitssystem ist.
Ja, du hast jetzt das gerade schon angesprochen. Es gibt eben Kosten, die da noch mit drauf gerechnet werden müssten, die aber die Hersteller nicht selbst tragen. weil wir sie alle tragen, weltweit.
Ich glaube nicht, dass jeder sich bewusst ist, welche Auswirkungen er hat. Ich glaube, dass sich keiner bewusst ist, und Deutschen sind ein Grillvolk, was seine Schweinebratwurst aus konventionellen Anbau, obwohl es Fleisch aus Deutschland ist, für Bedeutung für die globale Umwelt hat. Ich glaube, dass das keiner weiß.
Jetzt haben wir ja wahnsinnig viel über Produkte gesprochen. Ja? Und die Produkte werden ja entwickelt. Es ist ja nicht so, dass die vom Feld in die Fastfood-Kette reinfallen oder ins Regal, sondern da steckt ja sehr viel Know-how, Lebensmitteltechnologie und Marktforschung mit drin. Und für mich ist es faszinierend, in diesen Prozess einzutauchen. Und jemand, den ich jetzt seit ein paar Jahren kenne, da, von denen ich unglaublich ob seiner Expertise, aber auch seiner Passion und Leidenschaft schätze, ist der Matthias. Matthias ist jetzt seit 20 Jahren Produktentwickler in der Lebensmittelbranche, hat also echt schon viel gesehen. Der hat mir sehr viel beigebracht über Kreislaufwirtschaft, wie die Industrie funktioniert, Nährwertstoffe in den Böden. Aber lassen wir ihn einfach mal selber zu Wort kommen und schauen wir mal, wie seine Reise begonnen hat.
Ich glaube, die Leidenschaft ist prinzipiell entfacht worden durchs Kochsein, um die Wertschätzung von Lebensmitteln. Mein Lehrherr damals war Metzgermeister und Küchenmeister, somit eigentlich wirklich von der Schlachtung her weg alles lernen dürfen. Und dann wächst man eigentlich so rein, versucht dann über berufliche Wege natürlich dann auch sie weiterzubilden und reinzulesen. Dann natürlich die Geburt meiner Tochter, dann dreht sich das nochmal alles um im Kopf und man denkt halt tatsächlich über die Zukunft drüber nach und denkt immer, wo war der Abzweig, also wann ist das Ganze abgedriftet im System, und dann kommst du einfach zwangsläufig auf die Landwirtschaft, wo kommen die Rohstoffe eigentlich her und wo befinden wir uns und was hat die Globalisierung mit dem Ganzen zu tun?
Matthias macht sich Sorgen wegen des Klimawandels, aber auch wegen zerstörter Böden, extremer Abholzung. Josef, du hattest mit ihm darüber länger gesprochen. Ich glaube, jetzt ist ein notwendiger Moment, mal kurz unsere doch sehr gute Laune nochmal etwas zu drücken. Du hast dich oft befasst mit dem Thema Disruption. Das war auch in deinem Buch sehr präsent, das ich gelesen habe. Beim Klimawandel wird auch gerne behauptet, dass wir mit innovativen Lösungen und neuen Technologien aktiv dagegen steuern und vielleicht sogar den Klimawandel stoppen kann. Was denkst du darüber? Du hast ja auch als Investor in GreenTech viel investiert. Wie ist da deine Meinung dazu?
Ich mag mir die Meinung jetzt hier nicht drücken lassen. Ich glaube immer noch dran, dass wir sehr, sehr viel mit neuen Unternehmen verändern können. Nicht immer Innovation, sondern auch neuen Unternehmen. Weil neue Unternehmen auch auf eine sehr inklusive und zusammenbringende Art und Weise Verhaltensmuster ändern können. Also wenn du dir mal anschaust, die Art und Weise, wie wir Informationen konsumieren als Beispiel, wie wir über das Thema Transport nachdenken. Viele Bereiche in unserem Leben haben sich fundamental geändert, ohne dass ich sagen würde, die Leute empfinden das als Verzicht, sondern wahrscheinlich eher als Gewinn. Und deswegen glaube ich sehr daran, dass eine Kombination aus neuen innovativen technologischen Ansätzen und neuen Go-to-Market-Ansätzen, neuen Verhaltensmustern, die man den Leuten offeriert und anbietet, dass man da wahrscheinlich eher eine Veränderung in der Bevölkerung erreicht, als über das Moralisieren und sagen, du machst das falsch, ich mache das richtig, weil du sofort diese Distanz drin hast. Und wenn du dir die Vergangenheit anschaust, Verbote funktionieren echt schlecht, weil die Menschen dann abschalten. Also dann nimm sie doch mit auf deine Reise. Also meine Meinung kriegst du nicht gedrückt hier, Chris.
Die Meinung will ich ja gar nicht drücken, nur die Laune Stimmung, vielleicht so ein bisschen. Ja. Aber ja, ich merke bei dir immer noch den Willen. Hören wir uns doch mal die Antwort von Matthias an.
Ich glaube nicht, die Technologie alleine wird sein, sondern wir brauchen ein Verständnis. Und wir leben in einem regenerativen Organismus und wir müssen ihm die Chance geben, uns zu regenerieren. Also die Spitzenfußballer hocken sich zur Regeneration in Eisbecken, da ist uns nichts zu schade. Aber wir müssen eigentlich den Organismus Erde müssen wir regenerieren lassen. Und da gibt es verschiedene Ansätze, indem dass wir sagen, okay, wir ernten einfach 10% weniger, bringen die Abfallwirtschaft einfach in ein vernünftiges Maß, und wir müssen halt auch die Globalisierung ein Stück weit überdenken. Also macht es Sinn, dass wir Weizen, Mais verheizen in Biogasanlagen. Macht es Sinn, dass wir Soja wieder importieren, unsere Schweine zu züchten in stockwerkhohen Schweineställen? Das müssen wir einfach in Frage stellen. Und konkret in Deutschland ist es so, dass wir die Subventionspolitik einfach überdenken müssen. Also wir sehen, die Landwirte sind jetzt auf den Straßen, aber wir müssen auch die Landwirte ein Stück weit weiterbilden und da die Chance geben, wo geht es denn eigentlich hin? Also auch die Politik hat meines Erachtens sehr viele Zügel, wo man richtig lenken muss. Und das ist in der Vergangenheit oft falsch gemacht einfach worden.
Jetzt hast du das Thema Verständnis angesprochen. Ja? Jetzt beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit dem Lebensmittelsystem. Würde jetzt gerne über das Thema Verständnis ein bisschen sprechen. Das erste ist, denkst du, dass die Leute genug Verständnis haben zwischen der Wechselwirkung dieses Lebensmittelsystems und was das für den Planeten bedeutet? Ist das die Klimakrise, da bin ich bei dir, das ist klar, aber ist den Leuten klar, welchen Einfluss die Art und Weise, wie wir essen, wie wir kaufen, drauf hat?
Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit alle überfordert sind. Also wir haben einen extremen Zeitmangel, wir haben das Familienbild eigentlich nicht mehr. Das heißt, uns fehlt ein bisschen Halt und Orientierung. Und wir verspüren aber den gesellschaftlichen Druck. Boah, ich muss mich, also jeder von uns, also egal in welcher Schicht wir sind, wir haben überall ein bisschen den Druck, wir müssen uns gesund ernähren. Aber durch das, wie wir dann auch über die Medien alles befruchtet werden, sage ich mal, sind wir eigentlich überfordert. Das heißt, nein, ich glaube nicht, dass jeder sich bewusst ist, welche Auswirkungen er hat.
Kannst du uns da etwas erhellen?
Genau. Also, wenn man jetzt das runterbricht auf die Schweinebratwurst, konventionellen Anbau, dann ist es einfach so, dass wir haben die Nutztiere aus dem Ökosystem genommen. Das heißt, wir haben die Rinder und wir haben die Schweine rausgenommen aus dem Ökosystem, also raus aus einem vernünftigen Kreislauf, haben es in Häuser gesperrt, mästen es da. Und da wir eigentlich nicht genügend Futterflächen haben für die Tiere, müssen wir das Futter wieder importieren. Also das Kranke an dem System ist eigentlich, in Brasilien werden die Hölzer abgerodet, werden verbrennt. Wir brauchen den Urwald, der für das ganze Klima auf der Welt zuständig ist, holen uns das importierende Soja. Das Soja kriegt unser Mastschwein. Somit haben wir schon mal das Soja importiert. Dann haben wir unser Schwein, das dann gemästet wird. Und wir haben ja dann wieder die extreme Gülle, was da rauskommt. Haben aber am Ende gar nicht mehr die Felder, wo wir es austragen können. Also auch das ist, wir haben ja eine Nitratbelastung, eine sehr hohe. Und das sieht man halt genau in Niedersachsen, dass einfach das größte Aufkommen die Schweinemastställe sind. Und wenn man jetzt eine Bio-Bratwurst im Vergleich sieht, dann ist da einfach der Import von diesem Soja nicht möglich. Und somit ist der Kreislauf eigentlich wieder da. Also das heißt, mit jeder Bratwurst, was wir essen, ist zu größter Wahrscheinlichkeit brasilianisches Soja mit drin und somit natürlich extreme Auswirkungen auf das ganze System.
Was ich da faszinierend finde, dem Matthias zuzuhören, ist erstens einfach mal faktisch darzulegen, wieso der naturelle Kreislauf eigentlich funktioniert. Und ich habe ja das Glück gehabt, das ein oder andere Glas Wein mal mit dem Matthias getrunken zu haben. Und er hat mir auch im persönlichen Gespräch ab und zu gesagt, wir haben vergessen, wie eigentlich die Lebensmittelversorgung mal ganz gut funktioniert hat, ohne dass sie das Klima großartig aus dem Tritt gebracht hat, ohne dass wir Debatten hatten, dass die Böden keine Nährstoffe mehr hatten. Aber durch dieses ständige Optimieren ist dieses System aus dem Gleichgewicht gekommen. Das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung, Lernerfahrung, die ich mitgenommen habe. Das Zweite, wir sprechen ja sehr, sehr oft über Versorgungssicherheit und wir sprechen in dem Kontext auch darüber, dass wir bestimmte Tierhaltungsformen oder Bio als Beispiel nicht flächendeckend implementieren können, weil wir die Massen, die wir bräuchten, gar nicht haben. Wenn wir aber auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft einfach ein bisschen weniger Zeug wegschmeißen würden, ja, hätte das so einen extrem großen Impact. Und deswegen lasse ich mir von dir die Laune nicht verderben, weil es relativ klar ist, welche Handlungen wir implementieren könnten, die einen relativ großen und sofortigen Einfluss hätten. Also wenn zum Beispiel die Gesetzgebung, Matthias hat über die Subvention gesprochen, aber auch das Thema, das, die Lebensmittel wegzuschmeißen, die eigentlich noch gut sind, das ist ja ein gesetzgeberisches Thema, über das wir verrückterweise jedes Jahr diskutieren und wir kommen da nicht aus dem Quark. Kann man negativ sehen, kann man positiv sehen. Ich sehe es positiv, weil diese Implementierung der Lösung sofortigen Impact hat. Und deswegen mal ein bisschen wieder Ende zu Ende denken, täte uns allen gut.
Ja, über das Thema Lebensmittelverschwendung sprechen wir natürlich auch noch in dem Podcast in einer kommenden Folge. Aber um es jetzt nochmal gerade auf das Thema Bratwurst oder so zu bringen, man muss schon sagen, Fleisch ist für die Umwelt ein riesiges Problem. Fleisch- und Milchviehhaltung sind für 70% der landwirtschaftlichen Treibhausemissionen verantwortlich, sogar für 5% aller Emissionen in Deutschland. Und für die Nutztiere wird eine gigantische Menge an wichtigen Lebensräumen von natürlich aufkommenden Tieren zerstört und abgeholzt. Deshalb ganz auf Fleisch verzichten wollen die meisten nicht. Josef, du isst ja auch Fleisch. Für Gereon Schulze-Althoff von Tönjes ist Fleisch auch einer der wichtigsten Nährstofflieferanten. Und natürlich hat er dazu auch was zu sagen zu dem ganzen Thema. Er hat eine leicht andere Perspektive.
Du, bevor du ihn zu Wort kommen lässt, noch eine völlig unabgesprochene Frage.
Mhm.
Weißt du, was der meistverbreiteste Vogel bei uns auf diesem wunderschönen blauen Planeten ist?
Der meistverbreiteste Vogel?
Ja.
Ich würde sagen, das Huhn.
Ja, ist das Huhn.
Ja, ja, hätte ich jetzt auch geraten. Ja, ja.
Weil das habe ich letztens gelesen, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, wie hoch, also was der Prozentsatz ist, aber ich glaube, es war 70 oder sogar mehr. 70% aller Vögel auf diesem Planeten sind Hühner. Und das war für mich schockierend, weil das zeigte mal, wie da ist was aus dem Tritt gekommen hier. So, jetzt kannst du weiterleiten. Jetzt bauen wir eine Brücke, komm, wie kriegst du das hin?
Von Huhn zu Schwein. Nee, aber
Es hat was mit Transparenz zu tun. Ne? Also wenn man, ich esse Fleisch, ja, und esse wahrscheinlich auch deswegen Fleisch, weil wir diese Distanz haben zum Produkt. Ne? Allein das ist ja schon ein bisschen abwegig. Ne? Habe aber, das ist der eine Grund, der zweite ist, das hat Nährwertgründe. Ja? Aber ich glaube einfach, wenn wir uns tiefer mit bestimmten Fragen auseinandersetzen, ändern wir unser Verhalten von ganz alleine. Also das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist falsch. Das ist einfach fundamental falsch. So, und jetzt sprechen wir über das Thema Lebensmittelversorgung, Lebensmittelsicherheit, was ein wichtiges Thema ist. Und da wir zwar keine Ahnung haben, lassen wir den Gereon zu Wort kommen.
Mich würde danach auf jeden Fall auch deine Meinung interessieren, was du zu seinen Punkten zu sagen hast.
Und da ist es eben noch wichtiger, gerade wenn wir das nicht hinkriegen, diese Komplexität, die da überall drin ist, auch wertzuschätzen, anzuerkennen, sondern uns eben in unseren, ja, wie du das nanntest, Gräben zurückzuflehnen und erstmal das zu kritisieren. Oft ist diese Kritik ja dann auch Grundlage oder hat die Kritik ihre Grundlage, dass man Sachverhalte nicht genau kennt. Also wenn man kein Interesse mehr hat, wirklich die Sachzusammenhänge hinter bestimmten Entscheidungen, hinter bestimmten Entwicklungen und so weiter zu erkennen, dann wird das Ganze wirklich dramatisch. Und da müssen wir alle zusammen aufpassen. Fleisch ist nicht zur Polarisierung eigentlich geeignet, sondern wir müssen da, es ist viel zu kompliziert, das alles herzustellen, das alles zu organisieren, das alles zu machen, als dass es eben mit einfachen Methoden und einfachen Aussagen, muss weniger Tiere geben, müssen wir ganz drauf verzichten oder. Das wird eben dieser ganzen Thematik nicht gerecht. Also man kann zu viele Tiere halten in einer Fläche, man kann auch zu wenig Tiere halten. Wenn man zu wenig Tiere rund um eben einen landwirtschaftlichen Betrieb hält, dann kann ich den nicht mehr so düngen, wie es eigentlich sein müsste, nämlich mit natürlichem Dünger. Ich muss also auf Kunstdünger zurückgreifen. Und dieser Kunstdünger, der wird mit dem sogenannten Haber-Bosch-Verfahren chemisch erzeugt durch ganz viel fossile Energie. Weltweit werden über 6% der fossilen Ressourcen jährlich für die Herstellung von Kunstdünger ausgegeben. Und selbst in einem Bundesland wie Niedersachsen wird noch mehr Kunstdünger eingesetzt als Naturdünger, obwohl es da schon sehr viele Tiere gibt. Das heißt, um eben Ackerbau betreiben zu können, um Tiere halten zu können, brauche ich auch, um Pflanzen züchten zu können, brauche ich eben auch Nutztiere, brauche ich Nutztierdünger. Und noch besser, wenn diese Nutztiere dann aus den Reststoffen, die mir von den Feldern kommen, dann noch weitere Lebensmittel produzieren können und ich als Landwirt Einkommen erwirtschaften kann, aber genauso eben wir damit mehr Menschen mit gutem Essen versorgen können. Aus heimischer Landwirtschaft.
So, und jetzt sitze ich nämlich da mit offenem Mund und weiß ich genau, wie ich darauf reagieren würde, wenn das jetzt in der Diskussion tatsächlich man mir sagen würde. Deswegen, Josef, shoot.
Also, ich bin erstmal von der Art und Weise, wie er das formuliert, positiv angetan. Und ich glaube, dass diese Ruhe und dieses Sachliche unsere Diskussion gut hätte, weil das, was er sagt, richtig ist. Es ist aber genauso richtig zu sagen, das System ist komplett aus den Fugen geraten. Und wenn man dann sich in die Augen schaut und sagt, okay, wir gehen jetzt mit dieser Situation um, ja, dann könnte man auf einen gesünderen Lösungskorridor zusteuern, weil es einfach ein fast schon eine Prozessindustrie geworden ist, ja, die du nicht von Tag 1 aufhalten kannst, die du aber verändern musst. Und dieses Verändern wird von den Spielern kommen müssen, da glaube ich fest daran, die die Lebensmittel in den Markt bringen oder die Lebensmittel produzieren, also Handel oder Hersteller. Und Wege, um das nicht abstrakt zu lassen, die man gehen könnte, wären als Beispiel Hybridprodukte. Du wirst jemanden, der eine Bratwurst essen will, nicht vom Montag auf Dienstag dazu bewegen, dass er ein veganes Steak sich auf den Grill bringt. Das kann man jetzt mögen oder kann man nicht mögen, aber das ist Tatsache.
Vor allem, weil die veganen Bratwürste viel besser sind als die veganen Steaks.
Richtig. Aber was du machen kannst, ist, du kannst den Nettofleischgehalt der Wurst reduzieren. Also du kannst beispielsweise da Kartoffeln reinmachen, die ja wahrscheinlich in irgendeiner Form zu seiner Bratwurst eh ist. Und wenn du das machst und du schaffst es, 20% des Produktes mit nicht tierischen Inhaltsstoffen zu ersetzen, dann hast du einen so irren positiven Effekt auf das Gesamtsystem, dass du durch eine ideologisch teilende Diskussion niemals schaffen wirst. Ja, und deswegen die Perspektiven zu hören, extrem wichtig. Sie sind ja wahrscheinlich aus der eigenen Sicht auch immer fachlich korrekt, aber gleichzeitig ist was aus den Fugen geraten. Und deswegen würde ich schauen, wo stehen wir heute? Wie sieht ein Zielbild aus, das besser ist? Und dann alle daran arbeiten, dass wir zu diesem Zielbild kommen.
Ja, wir werden ja gleich noch so ein bisschen über das Fazit auch für diese Folge sprechen. Ich würde es jetzt noch mal sozusagen auf eine ganz allgemeine Ebene heben und sagen, ja, klar, bestimmt gibt es viel, also es ist ein sehr komplexes Thema auf jeden Fall, und Nutztiere sind nicht nur für die Produktion von Fleisch da, haben ganz viele andere Auswirkungen. Auch da müsste man super kleinteilig, glaube ich, werden, um jetzt genau sagen zu können, was ist wirklich problematisch, was ist vielleicht super hilfreich. Und genauso kann man das natürlich auch bei der Landwirtschaft, bei der Feldwirtschaft bestimmt machen. Nicht jedes Feld ist automatisch gut und gesund. Also gerade wenn wir auf das Stichwort Monokultur kommen, da denken wir jetzt ja erstmal wahrscheinlich an die Palmen- oder Sojaplantagen in Südamerika. In Deutschland haben wir sie aber auch zuhauf, zum Beispiel bei Raps oder Mais. Und dazu hat Matthias Folgendes zu sagen.
Vielleicht, um nicht ganz zu tief zu gehen, aber am Schluss habe ich in einer Hand gesunder Erde, habe ich mehr Mikroorganismen als wie Menschen auf der Erde. Und diese Mikroorganismen arbeiten wie, ja, Mikroorganismen, Wurzeln, das ist wie ein Betriebsnetzwerk unserer Erde. Und dieses Betriebsnetzwerk hat unterschiedliche Ansprüche. Die einen brauchen es feuchter, die anderen brauchen mehr Sauerstoff, die anderen brauchen diese Ebene, die anderen brauchen diese Ebene, die anderen brauchen mehr Natrium, die anderen weniger. Und am Schluss, wenn ich Monokulturen ziehe, dann bin ich sehr einseitig unterwegs. Das heißt, den Ansprüchen, was ich nicht mehr genügen tue, also wie jetzt der Mais beispielsweise oder Flachwurzler, die nicht mehr tief in den Boden eingreifen, unterbinden eigentlich eine ausgewogene Versorgung des Ganzen. Das ist wie beim Körper letztendlich auch. Also ich kann mich nicht nur mit selektiven Präparaten einfach gesund halten. Und interessant ist da, auch damals. Es gibt zwei Werke, 1860, wo der Kunstdünger nach oben gelobt worden ist. Und die Prämisse ist immer, was ich dem Boden entnehme, muss ich dem Boden wieder geben. Das ist wie beim Sportler, was ich ihm durch die Leistung einfach wegnehme, muss ich ihm wieder geben. Und das in einem bestimmten Verhältnis. Und eine selektive Düngung wird nie dem Anspruch gerecht, was ich eigentlich für das Ganze brauche.
Es ist so spannend, dazu zu hören, zwischen das Gespräch quasi zwischen dem Gerion und dem Matthias, weil es einen schon zum Nachdenken bringt. Ja? Aber ich finde, auf eine sehr humane Art und Weise. Weil, also ich denke durch diesen Podcast viel über die Ernährung nach. Ja? Meine eigene ur-egoistische Einstellung zur Ernährung, was ist gut für mich, aber was ist gut für meine Umwelt. Ja? Und ich habe so das Gefühl, dass wenn dieser Ton etwas mehr Einzug hielte, dass viel mehr Menschen darüber nachdenken würden. Ja? Weil wenn du sofort mit den richtigen Bildern kommst, ja, die mit der Massentierhaltung als Beispiel einhergehen, dann verlierst du so viele Menschen sofort beim Einstieg in diese Diskussion. Und wenn du jetzt dort doch unterschiedliche Positionen hast und denen zuhörst, nicke ich so bei beiden so ein bisschen und sage, okay, was bedeutet das für mich? Also es ist so ein ganz sanftes Heranführen. Und wenn das bei mir klappt, kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen, dass das beim Gros der Gesellschaft auch klappen könnte. Na?
Dafür braucht es aber vielleicht auch eben genau diese Tonalität des Gesprächs, weil es hängt alles zusammen. Also mehr Nutztiere brauchen mehr Futter, dadurch gibt es dann vielleicht auch mehr Monokulturen, es gibt dann auch mehr Bedarf nach Dünger, und das alles sorgt ja dann am Ende für Kämpfe darum, wer schuld ist, wer was anders machen müsste, was wir anders machen müssen. Und das wird ja auch permanent ausgetragen, sei es in Talkshows oder gerade in meiner Wahrnehmung in Instagram-Kommentarspalten, da geht's immer rund. Es ist überall, gibt es diese Diskussion, und ich würde sagen, wir machen daher bei diesem Thema jetzt einen Cut, weil diese Themen einfach viel zu komplex sind, als dass wir sie wirklich durchexerzieren könnten, sondern ja, lass uns lieber darauf konzentrieren, diese Impulse für die Dringlichkeit zu setzen, dass das eben wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen und so eine Art Arbeitsauftrag an die Lebensmittelindustrie zu formulieren. Denn wir müssen wirklich sehr viele Menschen ernähren. Niemand soll hungern müssen. Wir haben eine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Menschen sich gesund ernähren können. Und dass es bezahlbar für alle bleibt. Genauer gesagt, sich gesund zu ernähren, das sollte die günstigere Variante sein. Das, was im Ernährungsplan die Ausnahme darstellt, sollte auch im Supermarkt die Ausnahme sein. Gleichzeitig müssen alle Parteien davon leben können, Hersteller, Landwirte und der Handel. Und der Schaden, den wir anrichten, muss minimiert werden, sei es Tierleid, Zerstörung von Lebensraum oder eben Zerstörung der Böden. Das wäre jetzt mein Arbeitsauftrag. Wirst du da noch irgendwas ergänzen? Oder wirst du da mitgehen?
Ich glaube, das ist schon kompliziert genug.
Ja, dann ist natürlich die große Frage, wie können wir dafür sorgen, dass die Lebensmittelindustrie diesen Arbeitsauftrag auch annimmt?
Die Politik muss in die Pflicht genommen werden und muss ihre Aufgaben machen. Es muss ein Anregungssystem für die Landwirtschaft geschaffen sein, nicht Subventionen für Fläche zu bekommen, sondern Subventionen für guten Anbau, für zukunftsträchtigen Anbau. Also wir müssen davon wegkommen. Es gibt ja die Aussage, wir haben noch 60 Ernten, dann ist Schluss. Und da müssen wir hinarbeiten, dass es anders wird. Lediglich 0,4% Humuszuwachs pro Jahr wäre erforderlich, um die ganzen Emissionen einzustampfen. Und Politik, muss man noch dazu sagen, es müsste eigentlich untersagt werden. Also es muss transparent gemacht werden, wie Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, wer sitzt dann in dem Gremium, die über Nitrat und sonstiges entscheiden. Und der muss dann auch wirklich benannt werden. Also es muss der Öffentlichkeit dargelegt werden, wer für was Entscheidungen trägt. Und dann sieht man auch dann relativ die Motivation. Also sind Düngemittelvertreter da mit in dem Netzwerk mit drin? Wer ist vom Bauernverband mit drin? Mit den Leuten reden. Die Politik muss sich mehr mit der ganzen Materie beschäftigen.
Recht hat er, ja. Es hilft grundsätzlich echt, wenn man Ahnung hat von der Materie, für die man verantwortlich ist. Und wenn wir jetzt mal, Chris, auf zwei wirklich gesellschaftlich, volkswirtschaftlich und gesellschaftlich wichtige Themen schauen, die Energiewende und die Ernährungswende, haben ja beide schon im Wortlaut die Wende. Also da muss sich was ändern. Und gleichzeitig sind sie im höchsten Maße von politischen Rahmenbedingungen abhängig, ja, und können ohne Klarheit nicht wirklich funktionieren. Ja. Und das, was ich stimme dem Matthias total zu, mit vielleicht einer kurzen Ergänzung, die Politik trifft ja heute schon Entscheidungen. Ja. Und sie muss nicht in der Zukunft mit in Verantwortung genommen werden, sondern wenn du dir die Lebensmittelindustrie, die wir heute haben, anschaust, dann ist die zum nicht zu unterschätzenden Teil ein Resultat der politischen Rahmenbedingungen, die wir gesetzt haben. Und das kann man in der Deutlichkeit auch mal aussprechen. Das kommt von einer total liberalen Seele
her. Ja, es sind systematische Probleme, es sind systemische Probleme. Und das System ist ja auch dafür da, eigentlich diese Probleme dann zu lösen.
So schaut's aus. Ja.
Du hast vorhin auch über ein Zielbild gesprochen. Jetzt arbeitest du ja wirklich auch mit einem eigenen Unternehmen daran, bestimmte Werteideale in die Lebensmittelindustrie zu bringen. Was ist denn dein Zielbild? Kannst du das noch einmal beschreiben?
Ich habe ein unternehmerisches Zielbild und ich habe ein gesellschaftliches Zielbild. Das unternehmerische Zielbild ist, dass die Produkte echt sind und dass die echten Produkte, ob ihrer Wahrhaftigkeit, wie es Frank Dobheide formulieren würde, Anklang finden. Dass die Leute irgendwann mal sehen, hey, das ist ein Produkt von Nutri United. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Wenn das hängen bliebe und da dieses Vertrauen, das du vergeblich in deiner Dose Chili suchst, wenn du dann sagst, oh, da glaube ich, kann ich vertrauen. Das wäre echt schön. Und es ist ein sehr harter Weg, ja? Weil ich auch weiß, dass es Kompromisse und Lebensrealitäten gibt, ne? Dass wir da ein bisschen anecken werden und uns auch überlegen, wie gehen wir diesen Weg. Ja? Also das ist mein erstes Zielbild, dass die Leute unseren Produkten vertrauen. Das finde ich wunderbar. Und das zweite Zielbild, das ich dann habe, dass die Beteiligten dieses Systems Lebensmittelproduktion auf uns schauen und sagen, wenn es aus dem Nichts heraus so ein Fliegenschiss-Unternehmen schafft, eine kleine Veränderung zu bewirken, was könnten wir dann an großer Veränderung bewirken mit den Skaleneffekten, die wir haben? Und wenn sich dann der Kurs um 1-2 Grad dieser großen Unternehmen ändert, dann würde ich sagen, könnte man stolz sein und sagen, okay, wir hatten einen positiven Effekt. Und zwar ohne die Zielsetzung zu haben, es muss von schwarz auf weiß, von 0 auf 1, sondern dass man diese Ernährungswende anstößt und vielleicht, ohne dass das vermessen klingt, maßgeblich mitgestaltet.
Sei es Zucker, Monokulturen, Fleischproduktion oder Dünger oder Plastik. Die Hälfte von allem Plastik in der Welt wurde übrigens in den letzten 15 Jahren produziert. Die Hälfte. Ein riesiger Anteil davon fällt auf die Lebensmittelindustrie. Mikroplastik wurde übrigens bei einer Studie von der University of San Francisco in 23 von 23 untersuchten Hoden gefunden. Und in einer anderen Studie in 62 von 62 untersuchten menschlichen Plazenten. Oder die generelle Lebensmittelverschwendung. Ein Drittel aller Lebensmittel werden nur für die Mülltonne produziert. Das sind sie, die wahren Kosten unserer Lebensmittel. Und wir sind diejenigen, die sie tragen. Adipositas, Volkskrankheit, betrifft 2/3 der erwachsenen Männer und mehr als die Hälfte der erwachsenen Frauen. Starke Verbindung zu unserer Ernährung. Hypertonie, also Bluthochdruck, Volkskrankheit. Jeder und jede dritte erwachsene Person in Deutschland hat erhöhten Blutdruck. Steht in Verbindung zu unserer Ernährung. Koronare Herzkrankheit, Volkskrankheit. Diabetes Typ 2, Volkskrankheit. Essen ist Medizin. Und damit meine ich nicht die Antibiotikareste im Fleisch. Wir können uns gesund essen und wir können uns krank essen. Und die große Frage, die sich mir stellt, war das wirklich notwendig für den Luxus, den wir heute haben? Alles immer verfügbar zu haben, in rauen Mengen, zu möglichst geringen Preisen? Und ist es uns das wert? Der Frust mit diesen Themen sitzt so tief bei mir und auch bei unzähligen anderen Menschen. Die Spielregeln müssen sich ändern. Es geht um Wandel. Und wir haben beim letzten Mal festgehalten, Vertrauen und Transparenz. Nimm die Menschen mit und begeistere sie. Alternative Konzepte stoßen in den Markt. Unverpackt Supermärkte, Food-Startups. Man muss das Spiel nicht mitspielen. Wir können uns daran gewöhnen, dass uns Produkte mit weniger Zuckerzusatz schmecken. Das kann weggelassen werden. Die Rohstoffe, die Produktion, Transport, das kann mit Umweltbewusstsein passieren. Mit Landwirten, die dahinter mit Leidenschaft stehen. Josef, du hast mit so vielen Menschen gesprochen. Nicht alle hier können tatsächlich auch zu Wort kommen. Aber ein Special Guest, den müssen wir mal ganz kurz zuhören. Meine Damen und Herren, Fußball-Weltmeister André Schürrle.
Und die ideale Welt, Food Industry, ist auf jeden Fall auch Vertrauen basiert, dass man in den Supermarkt gehen kann und darauf vertrauen kann, dass man von den Lebensmitteln nicht krank gemacht wird. Ich glaube, das ist das A und O, dass man Vertrauen hat in das, was man isst und dass es dem Körper auch gut tut. Und ja, wie kommen wir dahin? Habe ich, glaube ich, schon gesagt, dass man einfach auch neuen Brands, neuen Companies die Chance gibt, wirklich gute Produkte auch auf den Markt zu bekommen. Und jetzt weiß ich auch, wie schwierig das ist, wirklich in Prime Locations im Supermarkt zu stehen, weil natürlich die großen Player, die ganzen anderen Sachen haben, super viel Geld haben. Und das spielt da natürlich auch eine große Rolle. Und ich glaube, das geht bloß mit Bewusstsein in der Bevölkerung, bei Menschen, dass man wirklich darauf achtet, welchen Riegel man kauft oder welche Cerealien man für morgens kauft. Und dann wird man auch sehen, dass man Brands hat oder dass Brands auch kommen werden, die genau das wollen, sondern nämlich gute, leckere Produkte zu machen, die auch noch gesund sind.
Jetzt hast du erst versucht, hier meine Stimmung zu drücken. André mag ich ja wahnsinnig gerne. Nicht nur, weil er meine Stimmung wieder aufhält gerade, sondern auch, weil es total spannend ist, mit so einem extrem disziplinierten Spitzensportler zu sprechen, der wirklich weiß, was die Ernährung mit dem eigenen Körper macht. Und ich mag den André wahnsinnig gerne. Er ist wie ich, so ein Kind der Berge. Er läuft da auch gerne auf den Berg hoch. Aber er unterstreicht eigentlich den für mich essentiellen Punkt und baut so die Brücke zwischen ihm und deinem Dosenchili. Ne? Weil es geht eigentlich nur noch um Vertrauen. Wir haben mit allem, was wir jetzt hier bis jetzt gesprochen haben, haben wir in der Industrie, jetzt wo ich mich auch als Teil dieser Industrie sehe, wir haben alles dafür getan, Vertrauen zu zerstören. Und Marketing hat eine extrem unrühmliche Rolle gespielt, indem sie Scheinwelten aufgebaut hat, Realitäten in den Nebel gezogen hat. Und wenn wir das Echte wieder zurückbringen und Vertrauen aufbauen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass die Menschen das als schönen Weg sehen und da auch mitgehen. Und deswegen ist es gar nicht kompliziert, was wir machen müssen. Wir müssen es nur machen.
Gute und leckere Produkte. Und genau. Vertrauen.
Ja, ehrlich sein. Ja, ehrlich sein, aufhören, Scheiß zu erzählen, Scheiß in die Produkte zu machen und dann mit viel Pling-Pling und Marketing-Lärm das zu quasi zu kaschieren. Einfach ehrlich sein. Das hat ja auch Ecken und Kanten. Wir müssen ja nicht geliebt werden. Ja? Aber sagen wir, hey, ich versuche hier einen positiven Impact zu haben und gehe diesen Schritt idealerweise mit vielen Menschen zusammen. Und dann ganz langsam über einen sehr, sehr langen Weg Vertrauen aufzubauen, dann wird das funktionieren.
Und Hardy sieht das auch so.
Also erstens, es muss schmecken, weil wenn es nicht schmeckt, dann isst es auch keiner. Und nicht nur das Kind, sondern auch ich. Zweitens, wenn du positive Attribute mit einem schmackhaften Essen verbinden kannst und die auch wirklich wahr sind, dann fühlst du dich auch besser. Du hast eine emotionale Komponente, eine geistige Komponente, wenn du so möchtest, die auch hilft, dich besser zu fühlen. Ja, und am Ende, was das Kernziel ist, ist ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und wenn der Geist zufrieden ist, und das meine ich jetzt nicht esoterisch, sondern du verschreibst dich einer größeren Mission, Also sprich, du ernährst dich bewusst, du versuchst, die Auswirkungen auf dem Planeten so gering als möglich zu halten. Und dann führst du deinem Körper gute Nahrungsmittel zu. Also sprich, eine sehr balancierte Ernährung, sehr ausgewogene Ernährung, viele Spurenelemente, die heute schon in dem Boden nicht mehr vorhanden sind, weil durch die industrielle Agrarwirtschaft ist vieles an Spurenelementen aus dem Boden verschwunden. Und wenn man das nachhaltig darlegen kann und du auch dann dein Marketing dementsprechend anpasst, glaube ich, hat es eine sehr, sehr große Chance, ganz groß zu werden und erfolgreich zu sein.
Das ist eine sehr große Chance. Die kann man nutzen, groß werden und erfolgreich sein. Aber wieso fehlt der Mut in der Branche? Warum gibt es nicht eine riesige Liste an Positivbeispielen bei den Herstellern? Oder warum setzt sich nicht der Lebensmitteleinzelhandel an die Probleme und setzt sie mit starker Hand durch?
Weißt du warum? Weil wir Menschen den Status quo lieben. Na, wir sind wirklich veränderungsresistent. Aber auf der anderen Seite verändern wir uns, wenn ein bestimmtes Momentum vorhanden ist. Also wir brauchen Figuren, denen wir vertrauen. Wir brauchen Bewegungen, die sich formieren. Ne? Positiver wieder, ne? Der hoffnungslose Optimist, der sich von Chris die Stimmung nicht kaputt machen lässt, der sagt, ich formuliere es anders. Die ganze Industrie sitzt in den Startlöchern. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass sie losläuft. Da bin ich der festen Überzeugung.
Hören wir mal rein, was Matthias noch dazu gesagt hat.
Es wird nicht ausreichen, dass der Lebensmitteleinzelhandel Ziele ausspricht, die nicht umsetzbar sind. Und am Schluss eigentlich die Marge für den Lebensmitteleinzelhändler gleich bleibt, aber die darunter einfach viel weniger ja dann verdienen. Also es muss eine Fairness in den Partnerschaften. Also für mich sind das auch den Rohstofflieferanten, was ich da erzählt habe. Für mich sind das alles nicht nur Lieferanten, es sind Partner. Es sind Partner. Wir müssen partnerschaftlich in die Zukunft gehen. Und das wird entscheidend sein. Ja? Also auch der Lebensmittelhandel müsste sich wieder partnerschaftlich dazu bekennen, die richtigen Firmen ins Sortiment aufzunehmen, in den Dialog mit den Firmen zu gehen, was ist richtig, was ist falsch. Und nicht rein auf, es müssen die richtigen Kosten einfach diskutiert werden. Nicht auf, okay, ich brauche diese Marge, aber warum brauchst du diese Marge? Warum brauchst du als Händler 40% Marge? Warum brauchen wir als Produzent mindestens 20% Marge? Weil wir Maschinenparks haben, weil wir nicht mehr Glyphosat einsetzen wollen, weil wir was anderes einsetzen wollen. Wir brauchen wieder ein faires Miteinander im Lebensmitteleinzelhandel.
Das ist ja eine wahre gesellschaftliche Aussage, ne? Also würde ich total unterstreichen. Ne? Wir brauchen wieder ein faires Miteinander.
Aber das eine ist ja so ein bisschen, jetzt sagst du, eigentlich stehen doch so gut wie alle in den Startlöchern. Und wenn man jetzt Matthias so zuhört, dann klingt das ja schon sehr so, als wäre das doch, müsste der Startschuss von einer sehr spezifischen Seite kommen.
Ja, ich glaube, wir brauchen den Startschuss. Wer den schießt, das ist egal. Jetzt haben wir ja vorhin zweimal, ohne jetzt zu technisch zu werden, über zwei systemische Wenden gesprochen. Die Energiewende und die Ernährungswende. Und innerhalb dieser Systeme hast du immer unterschiedliche Spieler. Also in der Energie hast du den Energieversorger, du hast die Transportschicht, also das Grid, du hast die Verbraucher und wir wissen, dass wir zu einem neuen balancierten Gleichgewicht zwischen der Volatilität der Energieversorgung und dem steigenden Energiehunger durch die Elektrifizierung, die wir brauchen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, kommen müssen. Aber wer diese Waage ist, ne? Wer das in Einklang bringt, ist eigentlich egal, ob das ein Energieversorger ist, ob das Grid das macht oder ob das jemand auf der Verbrauchsseite macht. Und so sehe ich das auch in der Lebensmittelbranche. Also wir brauchen eine Veränderung, wir brauchen ein neues Zielbild und wir brauchen Menschen, die loslaufen. Ob jetzt der Handel als erster diesen Schritt macht oder ob es die Hersteller sind oder ob es ein Verbund
von mittelständischen Produzenten ist, das ist, glaube ich, sekundär. Wichtig ist, dass man jemand losläuft, weil ansonsten kommst du in so einen, fast in so einen Stammtischmodus. Mensch, wenn die mal was machen würden, dann würde ich ja auch. Ja, wenn du was machen würdest, dann mach's halt.
Ja, das eine ist eben das selber machen können. Ich meine, wir hatten jetzt eben auf, bei der letzten Folge auf uns als Konsumentinnen und Konsumenten geguckt. Diese Folge haben wir jetzt ein bisschen mehr noch auf die Industrieseite geguckt, die Hersteller und das, was wir bisher nicht nur angerissen haben, aber noch nicht so richtig tief reingestiegen sind, ist der Handel. Und das wollen wir in der nächsten Folge machen. Aber man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, dadurch, dass die Plätze im Supermarkt so sehr begehrt sind und so hart umkämpft und das System dahinter extrem komplex ist und da wirklich eine Menge Geld liegt, hat der Handel nochmal ganz andere Hebel, die vielleicht ein Hersteller und wir als Konsumentinnen und Konsumenten im ersten Moment nicht so offensichtlich haben. Und ich glaube, wir werden nächste Folge sehr tief einsteigen müssen, um das so ein bisschen, dieses komplexe System so ein bisschen aufzudröseln. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, das dann mit dir zu machen, Josef. Ich weiß auch, du hast da starke Meinungen zu.
Ausnahmsweise mal, ja.
Und ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle das Kapitel Gesundheit, Kreislaufwirtschaft einmal schließen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dr. Hadi Saleh, bei Matthias Fürl und natürlich bei André Schürle für die ganzen Insights, die sie gegeben haben. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Josef. Und mich würde natürlich auch interessieren, jetzt nochmal so als Abschluss des Ganzen, was du denn aus dieser Folge mitnimmst.
Also diese Diskussion und die Zusammenfassung, Chris, ist sehr interessant, weil ich mich frage, ob diese Transparenz, die wir für uns beide jetzt erstmal geschaffen haben, ja, ist eine, so eine Art Erkundungstour für uns beide. Und für mich hat es eine Veränderung bewirkt und die wird nachhaltig und langfristig sein. Ja. Mich würde es wahnsinnig interessieren, diejenigen, die uns zuhören, was die dazu sagen. Also wenn man diese Fakten sehr fachlich und im Ton höflich, inklusiv aufbereitet bekommt, welche Konsequenzen man sie für sich selber zieht. Und wenn man keine zieht, dann ist das auch okay. Ja? Aber für mich als Unternehmer würde mich das schon unglaublich interessieren, ob mehr Transparenz, ohne dass man Bilder zeigt, die einen schockieren, ob das eine Veränderung hervorruft. Also wenn ihr da euer Feedback geben wollt, macht es gerne. Wieder mein Town Hall LinkedIn, ja, wird immer größer. Meldet euch da, weil die Kommunikationsstrategie, ich sage absichtlich keine Marketingstrategie, die Kommunikationsstrategie, die wir mit dem Unternehmen verfolgen wollen, mit Nutri-United verfolgen wollen, soll genau diese Themen Authentizität, dieser inklusive Charakter soll dort verankert sein. Von daher sagt, ob das, wenn ihr da zuhört, etwas mit euch macht, würde mich wirklich interessieren.
Ich werde mich auf jeden Fall auch mit in die Town Hall Josef Brunner LinkedIn stellen und da mitdiskutieren, weil mich das auch sehr interessiert. Und wenn es euch gefallen hat, dann natürlich gerne hinterlasst dem Podcast eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Drückt auf Abonnieren, es kostet nichts. Ihr bekommt einfach nur eine Benachrichtigung, wenn die nächste Folge rauskommt. Und schaut vorbei auf geschmacksfragen.com. Wir haben aber auch alles nochmal in den Shownotes stehen. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, Josef, dass du wieder dabei warst. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich freue mich auf und ich bin immer noch gut drauf.
Ciao, ciao.
Ciao.
Geschmacksfragen ist eine Produktion von Podstars bei OMR in Kooperation mit Nutri United. Autor und Host Chris Su. Co-Host Josef Brunner. Projektmanagement Joyce van der Werf und Julia Hüter. Konzept Chris Su, Sarah Gerdes, Michelle Hense, Sophia Steinhuber und Tim Sohr. Content Management Lisa Schmidt und Tim Sohr. Aufnahmen, Produktion und Soundkonzept Lilly Hun, Chris Su und Selvi Karus. Jingle Chris Su. Marketing Greta Kastner und Hannah Gilwald. Executive Producer Carina Wanner. Und natürlich vielen Dank an all unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Wenn euch Geschmacksfragen gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt, sowie auf dem LinkedIn-Profil von Josef Brunner und Nutri United mitdiskutiert. Neue Folgen gibt es montags und donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.